Mein Name ist Heinrich Wägner. Ich gehe davon aus, dass ihr wissen wollt, mit wem ihr es zu tun habt, all die Abende. Polizeilich bin ich auch gemeldet. In der süddeutschen Goldstadt Pforzheim. Empfangen worden bin ich wie ein verlorener Sohn, weil ich so lange nicht mehr hier war. Aber ich denke, ihr werdet genug kriegen in diesen Abenden von mir. Auch mich hat das sehr bewegt. Ich will leben. Da fiel mir doch gleich ein Mann ein, der in der Nachbarschaft wohnte. Der wollte auch leben, aber beim Leben hat er das Leben vergessen. Es war kein Sinn erfülltes Leben auf der zweiten Seite. Dann kam die Stunde, wo er abgerufen wurde in die Ewigkeit. Und dann schrie er auf dem Sterbelager, sodass man es einige Zimmer weit im Krankenhaus gehört hat. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Das wäre sicher ein großer Wunsch von ihm gewesen. Ich will leben. Ähnlich ist auch mein Thema heute Abend, ein sinnerfülltes Leben und wie doch Gott das Verlangen, das ganz natürliche Verlangen in unser Leben hineingelegt hat. Ich will leben. Auch so eigene Gedanken in dem Bereich will ich kurz vorher kundtun. Das steht doch im Alten Testament. Erkennet doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Aber nicht nur seine Heiligen will er führen, auch dich, jeden Menschen, möchte er so gern in seine Obhut nehmen, in seine Sicherheit, will ihm Schutz schenken, sinnerfülltes Leben geben. Dazu ein Beispiel aus dem Alten Testament. Der Text ist etwas länger. Und ich hätte auch viel darüber zu sagen, aber ich verspreche euch, wir sind vor 11 fertig. Die anderen Abende werde ich kürzere Texte haben. Diesmal aus dem zweiten Buch der Könige, Kapitel 5. Das zweite Buch der Könige, Kapitel 5. Von Vers 1 bis 19. Naemann war ein Feldhauptmann des Königs von Syrien und stand bei ihm im hohen Ansehen. Er wurde von ihm sehr geschätzt. Durch ihn hatte der Herr den Syrern den Sieg verliehen. Er war ein großer Kriegsheld, aber er war aussatzkrank. Nun hatten die Syrer einst bei einem Streifzug aus dem Lande Israel ein junges Mädchen gefangen mitgeführt. Die war bei der Frau Naemanns als Sklavin. Eines Tages sagte sie zu ihrer Herrin, wenn doch mein Herr sich an den Propheten zu Samaria wenden würde, dann könnte er ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naemann zu seinem Herrn und meldete ihm, so und so hat das Mädchen gesagt, das aus dem Lande Israel stammt. Darauf sagte der König von Syrien, gut, ziehe hin, ich will dir ein Schreiben mitgeben an den König von Israel. Da machte er sich auf den Weg, nahm 10 Talente Silber. Ich habe das so etwa umgerechnet. Ich mache mir als Mühe beim Bibellesen. Man kann immer viel lernen dabei. Das waren etwa 75.000 D-Mark. Aber nicht mit der heutigen D-Mark, sondern in den 60er Jahren. Und 6.000 Schekel Gold. ein Wert von 270.000 D-Mark. Na sicher, das war ein Staatsmann, der König, der hatte ja Geld. Und 10 Festgewänder. Er überreichte dann dem König von Israel den Brief. Und der Brief, der lautete: Wenn dieser Brief zu dir kommt, so wisse, dass ich meinen Knecht Naemann zu dir gesandt habe, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Als der König von Israel den Brief gelesen hatte, zerriss er seine Kleider und rief aus: Bin ich etwa ein Gott, dass ich töten und lebendig machen kann? Der verlangt von mir, dass ich einem Menschen von seinem Aussatz befreie. Da seht ihr klar, dass er nur einen Vorwand zum Streit mit mir sucht. Als nun der Gottesmann Elisa erfuhr, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen habe, sandte er zum König und ließ ihm sagen: Warum hast du denn deine Kleider zerrissen? Naemann soll zu mir kommen, dann wird er erfahren, dass es wirklich einen Propheten in Israel gibt. So kam der Naemann mit seinen Pferden und Wagen und hielt vor der Tür des Elisa. Da ließ Elisa ihm durch einen Boten sagen: Geh hin und bade dich 7-mal im Jordan. Dann wird dein Leben wieder gesund und du wirst rein sein. Darüber wurde Naemann unwillig und fuhr auf seinem Wagen weg, indem er sagte: Ich habe gemeint, er werde selbst herauskommen, zu mir hintreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen, seine Hand über die kranke Stelle halten und so den Aussatz entfernen. Sind denn Amana und Parfar oder die Flüsse von Damaskus nicht besser als alle Wasser in Israel? Kann ich mich nicht in ihnen baden, um rein zu werden? So wandte er sich ab und ging voller Zorn weg. Da traten seine Diener zu ihm heran und redeten ihm gut zu mit den Worten: Mein Vater, wenn der Prophet etwas Schweres von dir verlangt hätte, würdest du es nicht ausgeführt haben. Wie viel mehr nun, da er nur zu dir gesagt hat: Bade dich und du wirst rein werden. Da ließ er sich doch an den Jordan fahren und tauchte sich nach der Weisung des Gottesmannes 7-mal unter. Da wurde sein Leib wieder rein, wie der Leib eines kleinen Knaben. Dann kehrte er mit seinem ganzen Gefolge zu dem Gottesmann zurück, trat vor ihn hin und sagte: Siehe, ich habe erkannt, dass es auf der ganzen Erde keinen Gott gibt, als nur in Israel. Nimm doch ein Geschenk von deinem Knecht an. Er aber antwortete: So wahr der Herr lebt, in dessen Dienst ich stehe, ich nehme nichts von dir an. Der andere wollte ihn weiter bedrängen, aber Elisa blieb bei seinem Nein. Genügt eigentlich bis daher. Noch einmal will ich erinnern, dass ich so bei meinen ersten Ausführungen aus dem Alten Testament zitiert hatte: Erkennet doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Wenn es Gott gelingt, uns Menschen in seine Führung hineinzunehmen, dann geht es wunderbar zu. Dann geschehen ganz merkwürdige, interessante Dinge, die man mit seinem Intellekt allein ganz gewiss nicht verstehen und begreifen kann. Aber wenn das Herz offen ist für Gottes Reden, für Gottes Plan, dann wird man Wunder über Wunder schauen. Nicht, dass ihr denkt, ihr Siegeländer, ich sei ein wundersüchtiger Mensch. Ich bemühe mich immer sehr, realitätsbezogen zu sein und will mich allen Problemen hier im Leben stellen. Aber der Liederdichter hat schon recht, wenn er sagt: In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet. Und wenn man solche Aussagen aus dem Erleben heraus machen kann, das ist so wertvoll, das ist so schön. Und das bringt so viel Freude. Und da erfüllt sich das, was der Psalmist schon sagt, dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Also Gott möchte führen. Ich bin dankbar, dass es in der Bibel gute, saubere Lehren gibt. In der Welt gibt es viel Irrtümer. Auch in der religiösen Welt furchtbare Irrtümer. Aber die Bibel hat eine saubere Lehre. Und diese biblischen Erläuterungen und Lehren, die werden dann mit ganz praktischen Berichten, Erlebnissen dann untermauert. Hier haben wir so einen Fall. Zunächst einmal will ich ganz kurz diesen Naemann charakterisieren. Nun weiß ich nicht, ob es euch nicht auch so geht wie mir. Wenn ich Menschen kennenlerne, an denen ich besondere Fähigkeiten beobachten kann, da bin ich immer wieder sehr beeindruckt. Nur zwei ganz kurze Beispiele. Im Sauerland, also gar nicht weit von hier, da habe ich einen Mann kennengelernt. Ach, der hatte blaues Blut in den Adern. Also war adeliger Abstammung. Aber sein Herz hat er dem Herrn Jesus geschenkt gehabt. Und er hat eine einzigartig wunderbare Gabe. Wenn er die Landkarten nahm, ob das Europa, Asien oder Amerika war, da hat er nur einige Flüsse nachgezogen, etwas betont, oder einige Grenzen nachgezogen, oder Bergrücken nachgezogen. Und da kamen interessante Bilder dabei heraus. Da habe ich sehr staunen müssen. Ich hätte die Landkarten 100-mal, 1000-mal anschauen können. Ich hätte das nie gesehen, was der darin gesehen hat. Der hat nichts verändert, nur gewisse Linien nachgezogen und betont. Da kam ein menschliches Antlitz heraus. In China hat er doch tatsächlich einen Drachen herausgeholt. In Russland hat er einen Bären herausgeholt. Ich habe gestaunt, ein fähiger Mann. Aber schüchtern war der, so klug er auch war. Wenn 4, 5 Leute beieinander waren, dann hat er sich verdrückt. Er hat immer Angst, man würde peinliche Fragen an ihn richten. Ein fähiger Mann, aber sehr, sehr schüchtern. Ich hatte eine Evangelisation in einem unserer Kinderdörfer. Ein Psychologe wurde an einem Abend als Vorredner mir zugeteilt. Der sollte das Thema Angst fachlich charakterisieren. Meine Aufgabe war es, zu erklären, was sagt die Bibel zu dem Problem Angst. Anschließend war so eine Art Podiumsdiskussion, weil das ja mehrere, also meistens junge Leute waren. Und wieder habe ich einen Mann bewundern können. Der ist mit der Masse fertig geworden. Und da kamen spitzfindige Fragen, raffinierte Fragen wurden an ihn gestellt. Der hat die Antworten nur so aus dem Ärmel herausgeschüttelt. Und der war schlagfertig. Treffsicher war der. Da konnte keine Gegenmeinung existieren. Schön, wenn der Heiland solche Leute hat. Aber ich habe Hemmungen gekriegt. Mittlerweile bin ich auch schon abgebrüht. Muss ich. In der letzten Versammlung war er auch da, zwar nicht tätig, bat mich, Bruder Wegner, könntest du bitte jetzt anschließend noch zum Tee zu mir nach Hause kommen. Ich spürte, der Mann will reden mit mir. Sage ich, ja. Wo wir allein sind? Nur ein paar Minuten. Sagt der Bruder Wegner, bete für mich. Du hast keine Ahnungen, was ich für Komplexe habe. Bah. Neumann war ein fähiger Mann. Sehr fähig. Das war ein Experte auf seinem Gebiet. Und wisst ihr, was ich so besonders an ihm schätze, bei dieser Kurzcharakterisierung der Bibel? Dass Gott um seinetwillen den Syrern, das ist nicht so ganz mein Fall, das will ich ehrlich eingestehen, den Syrern Sieg gegeben hat. Da steht extra um Naemanns Willen. Ich vermute, dass der trotz seines scheußlichen Handwerks, das er hatte, irgendwo innerlich doch ein korrekter, gerader Charakter gewesen ist. Sonst hätte Gott den Mann gar nicht erwählt. Wenn ich dann noch die Auslegung des Heilands in Nazareth hinzunehme, dann staune ich. Es gab viele Aussätzige in Israel zur Zeit eines Elisa. Aber deren keiner, obwohl sie Israeliten gewesen sind, also passen wir auf, wir frommen Leute, wurde keiner geheilt, außer diesem Ausländer, diesem Syrer von Naemann. Und wenn der Herr Jesus das in Nazareth so hervorgehoben hat, obwohl dort die ganze Versammlung schwanger war vor lauter Erwartungen, Wundererwartungen, die jetzt in Nazareth geschehen sollten. Ihr lieber Siegerländer, erwartet nur nichts von mir. Wer von mir was erwartet, der wird bitter enttäuscht werden. Aber da ist jemand, den habe ich mitgebracht und er war auch schon da. Das ist der Heiland. Unsere Sänger sangen schon, dass er Gebete erhört, dass er aus der Not helfen will. Das hat mich so angesprochen, dass er aus der Verzweiflung helfen möchte. Und dann der letzte Vers, wenn du Gottes Walten nicht mehr verstehst, wie er da helfen möchte. Diesen Mann hat Gott erwählt, diesen Syrer, um uns und Israel zu zeigen, den Aufrichtigen lässt es Gott gelingen. Und das will ich deutlich hervorheben, gleich an diesem ersten Abend, auch heute noch. Den Aufrichtigen lässt es Gott gelingen. Aber dieser fähige Mann, dieser Militärstratege, der so geschickt war, war aussätzig, ein Todeskandidat. Nun hatte ich ja auch Missionsaufgaben in Afrika, später dann viele Jahre hinter dem Eisernen Vorhang. Und in Afrika, dort in der Missionsstation, da kamen die Leprakranken, ganz arme Leute, die sind ja Ausgestoßene. Und dieser Aussatz, das wissen wir von der Bibel, der fängt ganz, ganz klein an. Nur ein kleiner Grind, nur eine kleine Stelle und vergrößert sich. Und dieser Aussatz, der lässt nicht locker, bis er den ganzen Menschen zerfressen hat. So fähig wie dieser Mann auch war, er war vom Tode gezeichnet. Jetzt bin ich frech, liebfrech. Ich hoffe, dass es mir niemand übel nimmt. Ich will nicht einer sein, der so predigt, wie es den Leuten um die Ohren rumjuckt. Ich will das aus der Bibel herausholen, so gut es kann, was Gott da hineingelegt hat. Haben wir hier auch Naemanns, fähige Leute, Erfolgsleute, die Karriere gemacht haben, die es zu etwas gebracht haben im Leben. Wie heißt doch das Thema? Ich will leben. Aber vielleicht ist nur so eine kleine Stelle da im Leben. Vielleicht der Nikotin. Mein Nachbar, der hat 60 Zigaretten so am Tag verkonsumiert. Und jetzt hat er Lungenkrebs. Der tut mir leid, dem sein Zustand. Und der ärztliche Befund ist eindeutig Lungenkrebs infolge überhöhten Nikotingenusses. Der Nikotin war so ein Aussatzfleck. Er war ein Industriemeister. Eine Persönlichkeit. Ich will nicht näher darauf eingehen. Als ich da einzog, habe ich das zu spüren bekommen, was das für ein Mann ist. Aber aussätzig. Ich kannte einen anderen Mann. Er war sogar gläubig. Der konnte schön beten. Und wenn es galt, für die Mission etwas zu geben, da hat er sich gerne und willig beteiligt. Aber dem Alkohol gegenüber, da war er ganz, ganz hilflos. Nahemann war ein fähiger Mann, aber er war aussätzig. Wie ist es bei dir? Wir Menschen geben gerne mit unseren Erfolgen an, mit unserem Wissen. Wir wollen gelten, wir wollen imponieren. Aber sitzt irgendwo der Aussatz. Aber ein gerader Mann war er. Ehrlich war er. Das hat Gott gesehen. Und wie hat er es gemacht? Oh, das ist interessant. Da sind seine Soldaten auf einem Streifzug. Gehen nach Israel hinein. Und ich weiß nicht, wie sie dieses Mädels habhaft geworden sind. Jetzt einmal vom schlimmsten Fall an. Sie wurden entdeckt. Sie haben die Eltern, vielleicht auch die Brüder, dieses Mädels, Kriegsereignisse. Ihr könnt es doch verstehen. Denkt an Jugoslawien, denkt an Tschetschenien, denkt an die Kurden jetzt. Man hat sie niedergemetzelt. Aber das Mädel war zu schön, zu hübsch, dass man es niedergemacht hätte. Man hat sie mitgenommen. Ich weiß nicht, wie die Heimreise ausgefallen ist. Ich will das gar nicht zu sehr ausmalen. Sicher ging das nicht lieb und schön zu. Sicher war sie todwund inwendig. Sicher hat sie gesagt, O, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, du Gott Israels, warum hast du das zugelassen? Warum so viel Leid? Warum so Schreckliches? Sie konnte das nicht verstehen, noch nicht. Denkt daran, liebe Zuhörer, ich hatte begonnen. Erkenne doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Wir wollen gerne bequeme Wege gehen. Aber Gott arbeitet gründlich. Wenn Gott etwas vorhat, das führt er aus. Der bringt eine israelitische Jungfrau, vielleicht ein sauberes, reines Mädel, durch schwere Erschütterungen dorthin, wo er sie haben möchte. Und dann ist sie, als sie zu Nahemann kam, zu der Frau Nahemann, da ist sie bestimmt nicht über die Haushaltskasse gestellt worden. Als Sklavin habe ich hier gelesen. Was hat doch Gott für Wege? Oh mein Gott, was hast du für mich für Wege? Was hast du für Wege für meine Zuhörer? Wie sagt Gott so schön und so klar, ich habe Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Und doch, Gott schlägt auch Wunden, aber er heilt auch. Also kurz, die kommt dahin. Und jetzt frage ich mich, liebe Zuhörer, und das frage ich mich ganz deutlich, wie kommt es, dass eine Sklavin zu ihrer Herrin sagt, ach, das ist doch mein Herr. Nach Israel ginge, nach Samarien ginge. Sie hätte doch den hassen müssen. Sie hätte doch einen Hass entwickeln müssen. Sie hätte doch ständig, Tag und Nacht darüber nachdenken müssen, wie komme ich aus dieser Sklaverei heraus, aus dieser Fremdherrschaft? Wie bekomme ich meine Freiheit wieder? Ihr jungen Leute hier, ich weiß, wie groß das geschrieben ist. Sich selbst verwirklichen. sich frei machen von allen Pflichten und Verbindungen. In der Seelsorge habe ich diese modernen psychologischen Richtlinien kennengelernt. Frei werden kannst du nur und bleiben mit Jesus. Nein, das hat sie nicht. Der Mann tat ihr leid. Sie hatte Mitleid und sie betete für ihn. Nur der Augenblick günstig war, sagt sie es ihrer Herrin. Und wie kommt es, dass die nicht sagt, Moment einmal, hast du die Schuhe geputzt? Hast du den Abwasch hinter dir? Hast du nicht genug Arbeit? Du hast doch hier überhaupt nichts zu sagen. Wer bist du? Denk daran, wer du bist. Sagt sie nicht. Warum nicht? Die hört auf die Sklavin, weil die sich so benommen hat und mit ihrem Wandel, mit ihrem Verhalten ein Zeugnis für ihren Gott und Schöpfer war. Ein williges Werkzeug. Die hört darauf. Sie sagt zu ihrem Mann, und er ist auch bewegt darüber. Der nimmt das, was das Mädel sagt, ernst. Kann man das, was du sagst, auch ernst nehmen? Bist du ein Werkzeug in Gottes Hand? Sinnerfülltes Leben? Und er geht zum König. Ich staune, wie das alles so läuft. Wisst ihr, da war Gott dahinter. Das ist seine Führung. Erkenne doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Und der, sicher hat er da ganz logisch gedacht. Sicher hat er hier ganz praktisch gedacht. Oh, wenn ich meinen Feldwebel, meinen General, meinen Kriegsgeneral hier, wenn ich den erhalten könnte, der ist von unschätzbarem Wert, da kann ich ruhig mal in die Staatskasse hineingreifen. Und gibt ihm diese Menge Gelder mit und schreibt noch einen staatlich versiegelten Brief an den Kollegen da in Samaria. Jetzt staune ich noch einmal. Der nahe Mann sieht los mit seiner Staatskarosse. Mercedes hat er wohl nicht gehabt, aber ein Gespann hat er gehabt. Er zieht da los und kommt zum König von Samaria und überreicht den Brief. Und das war ja der König übers auserwählte Volk. Ich kann vergleichen, vielleicht ein Prediger, ein Gemeinschaftsvorsteher, Gemeindeleiter, hat keine Ahnung. Der liest den Brief und ist entsetzt und zerreißt seine Kleider. Ihr seht doch, dass der Streit mit mir sucht. Keine Ahnung, wie Gott führt. Haben wir eine Ahnung dafür, wie Gott leitet und führt? Nun, Elisa schickt und lässt ihn zu sich kommen. Und jetzt diese ganz interessanten Lektionen. Der wendet sich hin zu diesem Propheten mit der großen Erwartung, dass jetzt das Heil geschehe. Jetzt, wenn jemand hier ist, der in seinem Leben festgestellt hat, dass Gott sich für ihn interessiert, dass er ein Problem hat, mit dem er nicht fertig wird, aber aufrichtig Gott sucht, ein sinnerfülltes Leben sucht, und merkt, dass Gott anfängt zu führen, dann muss ich jetzt erläutern, wie Gott therapiert. Wie wir in den vollen Segen dessen gelangen können, was Gott uns schenken möchte. Bei ihm ging es um Heilung. Jetzt geht er dahin und was tut dieser Elisa? Jetzt rein, was Umgangsformen betrifft unter hochgestellten Persönlichkeiten, hätte er das Schrecklicher gar nicht machen können. Denn er hatte ja zum König geschickt und hat ihm sagen lassen, lass doch den Nahemann zu mir kommen. Also er war die Ursache dafür, dass Nahemann mit seinem Problem und seiner Schwierigkeit zu ihm kam. Wie viele Menschen gibt es, die haben Probleme? Sie werden eingeladen, vielleicht auch in eine Versammlung. vielleicht in eine Evangelisation. Und dann hat man Erwartungen, wenn man in die Versammlung hineingeht. Und das ist richtig so. Wir dürfen Erwartungen haben. Die Sänger haben uns das gesagt. In einem der Lieder singen wir, welch ein Freund ist unser Jesus. Da ist immer wieder, wer mag sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet. So kommt er mit Erwartungen hin. Und der macht das auf eine ganz verletzende Art. Der hätte müssen selber rauskommen und den Gast, den er eingeladen hatte, ganz ehrenvoll zu empfangen. Es gibt viele Leute, die kommen in die Evangelisation, in die christliche Versammlungen und dann warten sie darauf, dass man alle ihre Wünsche von ihren Augen abliest und dass man sie berücksichtigt, dass sie bei jeder Versammlung ihre Streicheleinheiten bekommen und dass man ihnen immer Recht gibt. Sie wollen mit Glasehandschuhen angefasst werden. Die Siegerländer, nicht nur die anderen. Also das läuft diese Woche nicht. Ihr habt dem Herrn versprochen, die Wahrheit zu sagen. Zwar mit viel, viel Liebe. Und ich selber habe allen Grund, mich unter das Wort Gottes zu stellen. Und so hatte er auch, dieser Nahemann, der ja eine Persönlichkeit war, der es gewohnt war, dass man ihn beachtet, geachtet, geschützt und geehrt hatte, der war das gewohnt. Und genau da lag das Problem. Ja, da war, na, wie soll ich ihn das nennen? Die Ehre, an der Ehre verletzt. Ach, ihr Lieben, ich muss euch ehrlich eingestehen. Das war auch so ein Aussatz bei mir. Mein Ansehen unter den frommen Leuten, oh, ich war ein lieber Kerl, zu jedem Opfer bereit, aber wenn mich jemand falsch verdächtigt hat, das hat wehgetan. Und da konnte ich, oh, was habe ich zu Gott gebetet? Ich konnte mich in meine Schmollecke zurückziehen und Gott bitten, lasse Erdbeben schicken, dass die endlich doch feststellen, was ich für ein ehrlicher, guter Kerl bin und wie gut ist meine, lass sie doch ihren Irrtum erkennen. Nein, hat er nicht mitgemacht. Und da krankte er auch an der Geltungssucht, am Ansehen, an der Ehre. Ach, die psychischen Bereiche. Wie soll ich Ihnen das erklären? Ha, ihr versteht ja Spaß. Wie sage ich es meinem Kind? Nahemann, du Erfolgsmensch, Nahemann, du Angesehener, du Geliebter, du Geachteter, du Geschätzter. Der Aussatz ist gar nicht die schlimmste Krankheit. Da innen drin, da gibt es noch viel, viel schlimmere Dinge. Das ist die Ursünde, der Hochmut ist das, die Geltungssucht. Wie merkt man, wenn man an der Geltung hängt, wenn man geltungssüchtig ist, wenn man verletzt wird und nicht vergeben kann, wenn es einem rumtreibt? Nahe Mann, deine Seele, die ist viel wichtiger für Gott als dein kranker Leib. Oh, die Worte des Heilandes, ihr Lieben, ach, die packen mich immer wieder so. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewöhne und wenn er Bundeskanzler würde, aber nehme dabei doch Schaden an seiner Seele. Aber zuerst wird einmal deine Seele gereinigt. Wir werden dem Stolz, der Geltungssucht, der Hochmut eine Kur verordnen, eine richtige Kur. Also dürft gerne einladen. Wie heißen wir da? Sonnenwinkel hier. Da. Nummer, was haben wir hier? 10. Sonnenwinkel Nummer 10. Da gibt's deftige Kurverordnungen. Wechselbäder gibt's hier, ladet ruhig ein. Keine Bonbons, keine Streicheleinheiten. Um die Wahrheit geht's. Und die Wahrheit, die macht frei. und Gott helfe mir, dass ich Mut habe, auf niemand Rücksicht nehme, aber nicht aus Gehässigkeit, sondern aus Liebe tue. Na, Ehemann, du brauchst Heil für deinen Leib, aber noch viel wichtiger für deine Seele. Geh an den Jordan. Ja, aber nicht da oben, wo die Quelle ist. Ich war schon dort. Da kommt das Wasser rein, sauber aus. Weiter unten, wenn so von den Hängen, von den Lehmbergen da die Nebenflüsse hineinkommen, da gehst du hin und da tauchst du dich siebenmal unter. Nicht einmal, siebenmal und den Kopf auch mit. Also nicht Besprengung, sondern richtig untertauchen. Siebenmal. Und dann wirst du rein sein. Oh, wie hat er darauf reagiert? Er ist unwillig geworden. Ich dachte, ja, ich habe auch schon viel gedacht, was Gott alles tun sollte, was die Geschwister alles tun sollten. Oh, die Geschwister, die sind ihrer Liebespflicht mir gegenüber nicht nachgekommen. Das kann ich euch sagen. Kürzlich sagte eine Schwester zu mir, Bruder Wegner, bei uns ist gar keine Liebe in der Gemeinde. Sag ich, ja, das ist ja prima, da kannst du jede Menge geben. Eine wunderbare Gelegenheit ist es. Ja, wir wollen geliebt werden, aber gib Liebe. Wir wollen verstanden werden, aber gib Verständnis. Eine Schwester da im Remstal, das ist da bei den Schwaben, da beginnt die Kirschblüte immer zuerst, die wärmste Ecke da in Württemberg. Die hatte auch, ach Bruder Wegner, dies und jenes, sag ich zu ihr. Du, horch mal, was der Herrsegen singt. Ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Du denkst zu viel an dich. Du solltest weniger Zeit für dich haben. Sei doch mal zum Postboten nett und zu der Zeitungsfrau und lad die Nachbarin ein. Sei mal lieb und freundlich. Also, ihr Siegerländer, seid nett zueinander. Lieb und freundlich. Ein geisterfüllter Mensch, weißt du, ist ein wertvoller Mensch. Das ist angenehm bei Gott und wertvoll bei den Mitmenschen. Na, Ehemann, wir werden dir eine gründliche Kur verordnen, also siebenmal untertauchen. Oh, meine Diener da, die gucken zu, die erzählen das daheim. Bei meinen Mitgeneralen, da bei dem ganzen Offiziersclub, da wo so gehobene Umgangsformen sind, wie stehe ich dann da? Der nahe Mann, der hat sich siebenmal da reingetunkt in den dreckigen Jordan und dabei haben wir so schöne Heilsbäder hier. Das war ja nicht das Jordanwasser, das reinmacht. Nicht so, wie jener Bruder sagte, schau mal, Bruder Wegner, zeig mir eine Flasche echtes Jordanwasser, echtes Jordanwasser. Nein, das ist innerlich. Das sind Prozesse, wo wir zu einem Kind gemacht werden, Gott gegenüber. So ihr nicht werdet wie die Kinder. Und da wird er unwillig und geht weg und wird zornig dabei. Aber das habt ihr ja nicht im Siegerland. Das fromme Siegerland kommt gleich nach Württemberg. Das fremdste Land nach dem Schwabenland. Ja, das kommen die Bediensteten. Die reden so lieb, das finde ich so schön. Ich bin auch so ein Nahemann-Typ. Meine Umgebung muss mir oft liebevoll zurechthelfen, wenn ich nicht auf das eingehen möchte, was Gott von mir will. Weißt du, das Hinabtauchen in den Jordan. Und dann sagen sie, sieh, lieber Vater, wir achten dich doch, wir ehren dich doch. Jetzt hast du so eine weite Reise gegeben. Und wenn der Prophet gesagt hätte, das Silber und das Gold und die Feierkleider, die genügen nicht, ich will doppelt so viel, dann hättest du das doch gemacht. Ach, das ist doch nicht so schlimm. Und dann lässt er sich überreden, weil im Kern doch der Wunsch da war, heil zu werden. Und dann geht er dahin an den Jordan. Und seine ganzen Untergebenen, die stehen am Ufer, die gucken zu. Ich weiß nicht, wie viel bei dir zugucken. Bist du richtig untergetaucht? bist, ich weiß einen Strom, dessen herrliche Flut fließt wunderbar stille durchs Land, doch strahlet und glänzt er wie feurige Glut. Wem ist dieses Wasser bekannt? Also richtig untertauchen. Und das erste Mal war noch nichts, zweite Mal auch nichts, das dritte Mal auch nichts, das vierte Mal auch nichts. Und die schauen alle und die sehen dazu. Auch bei dir schaut man zu, ob du richtig untergetaucht bist, ob du im Tod Jesu bist oder ob du nur formal getauft bist oder ob du im Grabe Jesu liegst. Siebenmal ist die Zahl der Vollkommenheit. Und wo er das siebente Mal sich hineingetaucht hat und dann kam er raus und da war alles neu. Ja, wir haben hier also nicht Jordanwasser, aber den Strom des Lebens. Wenn du dir den Rat geben lässt, den göttlichen Rat, dich vollkommen da hineinzutauchen, aber bitte die Zunge auch und die Augen auch und der Kopf auch und du tauchst dich da ganz hinein. Liebe Frau, heute Abend, dann bekommt dein Mann eine nickelnagelneue Frau. Lieber Mann, dann bekommt deine Frau einen nickelnagelneuen Mann. Ist jemand in Christo, dann ist er eine neue Kreatur. Oh, der Heinrich Wegner, der wollte nicht einmal sich untertauchen, aber man hat mich überredet, man hat lieb zu mir gesagt. Geh doch den Weg. Und dann habe ich mich hineingetaucht in den Strom des Lebens. Lob und Dank. Fehler mache ich immer noch. Der Naiman hat auch noch Fehler gemacht. Aber etwas hat er mitgebracht nach Syrien. Mit dem möchte ich schließen. Nun weiß ich, dass es keinen Gott gibt in allen Landen, außer den Gott Israels. Und ich bin so froh, dass ich den Heiland bezeugen kann. Amen. Wollen wir stille werden zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass dein Wort so einfach, so leicht verständlich ist. Auch wir leben wie dieser nahe Mann in gewaltigen Auseinandersetzungen, in einer ungerechten Welt, in einer bösen Welt, in einer lügnerischen Welt. Und wir alle sind vom Aussatz der Sünde befallen. Aber du hast ein Rezept, das ist der Strom des Lebens. Er begann dort am Kreuz von Golgatha, als du für unsere Sünden gestorben bist und geblutet hast. Du hast alle unsere Sünden an deinem Leibe ans Fluchholz getragen. Und deshalb kommt der Segen Abrahams, der Heilige Geist, auch jetzt hier in unserer Mitte. Ich danke dir, dass der Strom des Lebens hier durch unsere Reihen fließt. Hab Dank, Herr Jesus, dass du gegenwärtig bist und dass du es so gut meinst. Herr, wir wollen nicht jenem Mann gleichen, der nicht sterben wollte und doch sterben musste. Herr, segne jeden. Hab Dank für diesen ersten Abend. Segne auch die kommenden Abende. Amen.
Amen.
Amen. Auch ich persönlich will herzlich einladen für die morgigen Abende. Wem es gefallen hat, der darf wiederkommen. Wem es nicht gefallen hat, soll auch wiederkommen und noch zwei mitbringen. Da ist noch Platz. Herzliche Einladung. Es geht also nicht ums Gefallen. Gerne bin ich auch bereit, wenn jemand Beratung braucht, Gebet oder seelsorgerliche Hilfe, kann man eine Zeit mit mir vereinbaren.
So, nun bitte ich unsere Geschwister noch einmal.
Am Ende kein Ausweg und nur noch Angst. Bitte Gott, Herr, wenn du Weiß, was du